Jetzt, wo es Sommer ist, können wir da noch gut machen, gell? Mal aus dem Vers aus Römer 12, Vers 1. Wir haben dann auch gemerkt, das Herzstück von dem Vers ist das Erbarmen von Gott. Ich habe es sehr spannend gefunden, den Austausch. Auch der Nico sagt, okay, das sind für ihn so Trigger, Opfer und Ermahnung, oder? Und ich kann das auch verstehen. Und ich glaube, auflösen tut sich das nur, wenn wir das Erbarmen von Gott verstehen über uns. Alles andere müssen in die Gesetzlichkeit oder in einen Krampf hinein. Dass der Erbarmen von Gott eigentlich so die Motivation ist und ein guter Treiber. Und ich glaube einfach, dass wir das Erbarmen nur richtig verstehen in der Tiefe, wenn wir auch Gottes Gerechtigkeit verstehen. Und um das geht es mir heute. Ich habe hier so ein Bild, ein bekanntes Bild, denke ich zumindest. Justitia, coole Frau. Also man hat versucht, Gerechtigkeit darzustellen in Form von dieser Frau, mit dieser Waage, mit einem Schwert und mit verbundenen Augen. Manchmal hat sie die Augen auch nicht verbunden. Und ich habe dann nachgeschaut, was das bedeutet. Und die Waage, die geht ums Abwägen, ums Schlichten, vielleicht Vermitteln. Das Schwert steht für Verurteilung und Strafrecht. Und Binden vor den Augen für Ansehen ohne Person. Das kennen wir aus der Bibel, gell? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, jemanden mal für Richter, Person nicht anzuschauen. Justitia. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie sieht denn Gottes Gerechtigkeit aus? Was versteht Gott unter gerecht? Und dazu gehen wir ins Alte Testament. Ihr müsst die Sachen nicht nachschlagen. Im Alten Testament, in meiner Bibel, sind Kapitel 21 bis 24 im 2. Mose so überschrieben. Gesetze für das Leben des Volkes. Ich meine, das Volk, das hätte eigentlich gar keine Ordnung gehabt. Es war ein Sklavenvolk gewesen. Gott hat am Sinai einem Mose die Ordnung gegeben, für das Gott eine Verfassung und Lebensregeln und alles Mögliche. Und in diesen Kapiteln kommt das eben vor. Da gibt es Gesetze über todeswürdige Vergehen, Gesetze über Körperverletzung, Gesetz, wenn Vieh jemand anderem einen Schaden anrichtet, Gesetz über Eigentumsvergehen, Haftung für fremdes Eigentum und so weiter. Also viele Sachen, die uns wahrscheinlich bekannt sind aus unserem Gesetz heraus. Also es geht um Bestrafung, es geht um Wiedergutmachung und es geht um Schadenersatz. Und ich nehme euch mit in ein paar Passagen aus dem Kapitel 21. Es wird damit Gesetz über todeswürdige Vergehen. Dort lesen wir zum Beispiel, wer jemand anderen totschlägt, sodass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Das ist so wie ein Titel. Und nachher wird es ein bisschen differenzierter. Aber hat er nicht vorsätzlich umgebracht, sondern die Hand ist ihm ausgelitten oder der Hammer auf dem Gerüst, keine Ahnung, so kann er an einen Ort fliehen, wo Gott für ihn bestimmt hat. Wenn er aber den Mitmensch vorsätzlich und hinterhältig umbringt, muss er hingerichtet werden. Also ich verlange euch jetzt ein bisschen Konzentration ab, wenn wir durch die Stelle durchgehen. Wir haben gelesen, dass es einen Ort gibt, wo man hinfliehen kann, wenn man jemanden nicht vorsätzlich umgebracht hat. Machen wir einen kleinen Exkurs im 4. Mose, Kapitel 35. Da haben wir einen ganzen Abschnitt über Asylstätte für Totschläger. Ganz, ganz etwas Spannendes. Der Herr hat Mose die Anweisung gegeben und hat gesagt, hey, wenn ihr ins Land Kanaan reinkommt, dann möchte ich, dass ihr so Asylstätte einrichtet. Dort kann jeder fliehen, der unabsichtlich schuld ist am Tod eines Menschen. Er hat gesagt, hey, mach 6 Städte. 3 jenseits vom Jordan und 3 im Land Kanaan. 6 Städte, die ausschließlich für so Menschen gedacht sind, die Schutz brauchen oder müssen fliehen. Und er hat gesagt, das gilt für alle. Das gilt für die Israeliten, das gilt für die Fremden, das gilt für Gastarbeiter. Wenn sie unabsichtlich jemanden umbringen oder am Tod schuld sind, können sie dann fliehen. Dann heisst es weiter, wenn aber jemand einen anderen mit einem Stein oder einem eisigen oder einem hölzigen Gegenstand erschlägt, dann ist er ein Mörder und muss mit dem Tod bestraft werden. Der nächste Verwandte von der ermordeten Person hat die Pflicht, ihn zu töten, wo er ihn auch immer findet. Ich nehme an, die so Sachen sind noch nicht unbekannt, aber ich merke, es stört. Als ich gelesen habe, hat es mein Gerechtigkeitsempfinden wieder gestört. Oder ich weiß nicht, ob es der Humanismus war in mir. Keine Ahnung. Aber wenn wir reden über Gottes Gerechtigkeit, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Nachher geht es weiter, das heisst, wenn also jemand, ein Mensch, der nicht Sinn findet, an dem Tod geschuldet ist, also fahrlässig jemand umgekommen ist durch deine Hand, dann soll die Gemeinde, aus der er stammt, in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung seine Unschuld feststellen und sein Leben vor Blutrache schützen. Dann wird er in die Asylstadt zurückgebracht, wo er angeflohen ist. Also das heisst, ich bin unabsichtlich schuld an einem Tod von einem Menschen. Ich weiss das, ich kenne die Asylstätte, ich fliehe in so eine Asylstadt. Und dann geht es aber um ein Gerichtsverfahren, wo das dann schlussendlich noch festgestellt wird. Und dann heisst es, in dieser Asylstadt musst du bleiben, bis der amtierende oberste Priester stirbt. Das ist eine rechte Lotterie. Hey. Vielleicht stirbt er morgen. Vielleicht erst in 30 Jahren. Dann lesen wir weiter. Wenn der Totschläger, der unabsichtlich am Tod von einem Menschen schuldig ist, eine Asylstadt verlässt, dann kann der nächste Verwandte aus der Familie, wo jemand umgebracht worden ist, ihn erschlagen, ohne dass er Schuld auf sich lässt. Und erst nach dem Tod vom obersten Priester kann der Totschläger ohne Gefahr wieder heimgehen. Und dann kommt so wie ein Zwischensatz. Diese Anordnungen gelten für alle eure Nachkommen an jedem Ort im Land, wo ihr wohnt. Und dann nimmt er den Fragen wieder auf und sagt, niemand darf wegen einem Mord zum Tod verurteilt werden, wenn mindestens zwei Zeugen für die Tat vorhanden sind. Auf eine Aussage von einem einzigen Zeugen darf kein Todesurteil gefällt werden. Hingegen, ein Mörder, der schuldig gesprochen worden ist, dann dürfen wir nicht gegen Schmiergeld freilassen. Er muss hingerichtet werden. Ihr dürft auch keinen Mörder gegen Bestechungsgeld in so einer Asylstadt aufnehmen, sodass er nach dem Tod vom obersten Priester wieder ungestraft heim kann. Und dann kommt ganz etwas Spannendes zum Schluss von dem Abschnitt. Da sagt dann Gott, entweiht nicht das Land, in dem ihr lebt. Es wird entweiht durch das Blut von Ermordeten und kann nur wieder rein werden durch das Blut von dem, der den Mord begangen hat. Lasst das Land, in dem ihr lebt, nicht unrein werden, denn ich, der Herr, wohne mitten unter euch. In dem Moment habe ich mir überlegt, okay, wie ist das in unseren Ländern? In unseren Ländern, wo Ungerechtigkeit passiert, wo Blut fließt? Überhaupt der Gedanke, kann ein Land unrein werden? Boden. Und Gott sagt, ja, ich habe dort gewohnt, in Israel. Ich wohne unter euch. Das ist einfach so ein Nebengedanke. Ja, das ist harter Tobak. Vielleicht mag jemand von uns denken, geh mich nicht an. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Totschläger, ich bin sonst überhaupt irgendein Netter. Und dann müssen wir vielleicht schon kurz Schwenken machen ins Neue Testament hinein und schauen, ob das dort eine Fortsetzung findet. Und in Matthäus 5, 21 bis 22, da gibt es eine Passage, wo Jesus wieder einmal mit den Theologen von seiner Zeit redet, mit den Pharisäern, und er sagt ihnen dann, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Also wir haben den Bruch aus dem Alten ins Neue Testament hinein. Und was Jesus dann viel gemacht hat, und das ist einer von seinen Aufträgen, er hat auch im Gesetz Gottes Ordnung verschafft. In all der Zeit, wo das Volk gelebt hat, haben sie zum Teil Ordnungen von Gott einfach probiert, irgendwie zu beugen, oder? Oder Gebot von Gott zu übertreiben, noch zu verschärfen. Und Jesus ist eigentlich gekommen, um das einfach richtig zu stellen. Ihr kennt viele Stellen aus dem Neuen Testament, wo es um den Sabbat geht. Dort haben die Juden in der damaligen Zeit völlig übertrieben mit allem, was sie gesagt haben. Man darf keine Ehren abreißen, man darf keine Kranke heilen. Also dort hat Jesus gesagt, hey, vergesst es. Der Sabbat ist für den Mensch. Ihr nehmt das viel zu ernst. Ihr seid auf dem falschen Weg. Und andererseits, Vers wie da, wo er dann sagt, aber ich sage noch, unsere Vorfahren haben gesagt, du sollst nicht morden, wer ein Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, und das ist ein klassischer Ausspruch von Jesus, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester verrückt ist, zornig, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du bist ein Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, ganz am Teufel, der gehört ins Feuer von der Hölle. Das ist eigentlich einer von diesen Versen, die wir gerne rausstreichen würden. Vielleicht könnten wir mal selber eine Übersetzung machen, wo wir all die schwierigen Stellen einfach raustun. Oder? So ein angenehmes Evangelium machen. Zurück zum 2. Mose 21. Der eine Abschnitt hört dann auf und heisst, wer sein Vater oder seine Mutter schlägt, wird mit dem Tod bestraft. Wer sein Vater oder seine Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Und Jesus nimmt das auch auf in Matthäus 15. Auch wieder in einer Diskussion und sagt, hey, warum übertretet ihr Gottes Gebot, euren eigenen Vorschriften zu lieb? Denn Gott hat gesagt, er, dein Vater und deine Mutter, und wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas schändlich sagt, und müsst ihr überlegen, schändlich und verfluchen ist für euch schon ein bisschen ein Unterschied, wird mit dem Tod bestraft. Also Jesus nimmt das auf in seiner Zeit. Wenn ich so Zeug lese, dann gibt es so Momente, wo ich denke, ja Mann, Ehrenwort. Ich glaube, wir alle hätten schon Tod verdient, wenn es um das geht. Und sie geben nur, dass wir innerlich geflucht haben über unsere Eltern. Geflucht und vielleicht verflucht oder was weiß ich was. Und nur wegen dem, und das ist Gottes Gerechtigkeit, nur wegen dem sollte jemand sterben. Ich merke, eine Antwort, die für mich das dann halbwegs annehmbar macht, ist, der muss von Gott, Vater und Mutter, Eltern, so immens wichtig sein, dass er sagt, wir können uns das nicht erlauben. Niemand soll sich das erlauben. Also, dass Gott Sachen zum Teil ganz anders gewichtet wie wir. Dann gibt es Gesetze über Körperverletzungen. Wenn Männer schlägern, und sie stoßen dabei eine schwangere Frau und sie hat eine Fehlgeburt, der Frau selber aber passiert in dem Sinn nichts, dann müssen die Schuldigen eine Geldstrafe zahlen. Und zwar die Höhe von dieser Strafe tut der Mann von dieser schwangeren Frau festlegen, da muss dann aber vom Gericht noch beglaubigt werden. Also, es ist nicht einfach Willkür. Das heisst, wenn aber die Frau selber auch darunter leidet, so gilt für das Strafmaß ein Grundsatz. Und der lautet Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandwunde für Brandwunde, Verletzung für Verletzung und Striemen für Striemen. Und dann geht es zu den Tieren. Angenommen hat einer ein Rind. Du bist am Wandern, das Rind rennt dich über den Haufen und du stirbst. Muss das Rind gesteinigt werden. Der Besitzer bleibt straffrei. Das Fleisch vom Tier darf nicht gegessen werden. Wenn aber das Rind, wenn der Bub gewusst hat, dass es aggressiv ist und er hat es nicht eingesperrt und man hat ihn darauf aufmerksam gemacht, so muss nicht nur das Rind gesteinigt werden, sondern auch der Besitzer getötet werden. Und da gibt es aber die Möglichkeit, wenn ihm die Zahlung von einem Sühnegeld erlaubt wird, kann er sich damit freikaufen, aber er muss natürlich den Vollbetrag zahlen, der ihm auferlegt worden ist. Und das Gleiche gilt für Buben und Mädchen, steht noch da noch. Also du bist noch ganz nöch, gell? Weiss ich, wer von euch im Herbst ist gewandert, ich komme auf Weide mit Muttertierhaltung. Ich habe mich schon mal müssen verstecken von so Kühen. Mit der Lucia zusammen auf einer Wanderung haben wir uns hinter einem Baum versteckt, in einem Abhang, und die sind links und rechts an uns vorbeigetonnert. Das ist noch unheimlich. Ja. Also der Grundsatz von Gottes Verständnis, von Gerechtigkeit, am besten beschreibt die Verse 23 bis 25. So unangenehm, wie das auch tönt. In der Bibel heißt es, das ist ein Grundsatz. Das ist das Verständnis von Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, hey, wir können Sachen nicht ungestraft lassen. Wir können einfach sagen, ja, ist gut, du hast ihm zwar das Auto geklaut, aber ist schon gut. Geh hier und bleib fröhlich. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal. Das hat mich jetzt aber auch gerade an die Scharia erinnert. Ihr verfolgt vielleicht auch das, was in Afghanistan läuft, mit den Taliban. Ihre Art von Gesetz, Scharia, wie sie das umsetzen. Ziemlich krass. Da hat mal ein Journalist ein Interview gemacht mit so einem Obertaliban. Er hat gesagt, okay, wie euer Strafrecht, wie sieht das aus? Er hat gesagt, ja, wir haben Straftaten. Je nach Größe tut man einem nur das erste Glied vom Finger abnehmen. Wenn es schlimmer ist, den ganzen Finger, dann die Hand, dann bis zum Ellbogen, bis zum ganzen Arm. Und die einen, ja, die werden enthauptet oder es muss ein Mauer auf sie fallen. Wir denken, barbarisch. Das ist denn barbarisch. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, oder? Und nachher merkst du, hey, so weit ist das gar nicht von dem weg, wie uns Gottes Gerechtigkeit da entgegenkommt. Blutrache, Blutschuld. Und dann haben wir dann überlegt, hey, wieso kommt Gottes Gerechtigkeit einem da dermassen hart entgegen? Und das eine habe ich schon erwähnt, weil es heisst, das Land wird entweiht und unrein gemacht. Das finde ich so etwas ganz Spezielles. Also da passieren Sachen in der unsichtbaren Welt, wo uns nicht einfach so bewusst sind. Wir kennen das auch von Kain und Abel. Das heisst, das Blut, das vergossen wurde, in den Boden hinein, schreit zu Gott. Das ist das eine. Und ich, nochmal, ich frage mich echt, wie dass sich Sünde und Schuld auf ein Land auswirkt. Und bei Land, das denke ich unweigerlich am Boden, aber vielleicht ist da noch mehr drin gemeint. Ein zweiter Punkt, den ich finde, erklärt irgendwie die Härte, die einem da auch entgegenkommt, ist, wenn man wiederholt lesen, dass das Böse wie verglichen wird mit einem Sauerteig. Und jetzt bevor ich, wer weiß, was ein Sauerteig ist? Ich muss nur schauen, ob ich das jemandem erklären muss. Genau. Das scheint so. Also Sauerteig, das weiss ich, da habe ich einfach gelesen. Sauerteig tust du ein klein bisschen Sauerteig in einen grossen Teig rein, und dann tut der kleine Sauerteig den grossen Teig durchsäuren. Und Jesus braucht das auf beide Seiten. Er sagt, du kannst ein positiver Sauerteig sein oder du kannst ein schwieriger Sauerteig sein. Und ich glaube, das ist etwas, dass das Böse mit einem Sauerteig verglichen wird, also mit etwas, das eine durchdringende Wirkung hat. Und ich glaube auch, dass das Böse ansteckender ist als Corona. Und dass wir Menschen wirklich anfällig sind für das Böse. Und wir lesen im 5. Mose und an anderen Orten wiederholt, es gibt so einen Satz, der oft wiederholt wird, wo Gott dem Volk sagt, ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Und er sagt das, weil er allein am allerbesten versteht, was das Böse eben mit uns Menschen macht, mit unseren Beziehungen, mit unserer Gesellschaft. Ich glaube, Gottes Herz bebt dort einmal auch. Und nur so lässt sich für mich persönlich, da kannst du vielleicht anderer Ansicht sein, nur so lässt sich für mich die Schärfe verstehen, auch von Gottes Gerechtigkeit. Es gibt einen Vers im Hebräerbrief, was heisst, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und wir kennen das vor allem aus dem 3. Mose, wo die ganzen Opfervorschriften sind. Ich möchte mich nicht erinnern, ob es eine Ausnahme gibt, aber bei Sündopfer hat immer Blut fließen. Und wenn es nur von einer Taube war, oder ich weiß nicht was, es hat immer Blut fließen. Und der Hebräerautor sagt, hey, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung von der Schuld. Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Blut, ein unwahrscheinlicher Stellenwert im Wort Gottes hinein. Aber auch da wieder merke ich, Blut, was ist los? Hey? Und auf der anderen Seite kennen wir auch so Redewendungen. Wenn die Olivia mir etwas zu leid tut, sage ich, hey, für das musst du blüten. Wer kennt das noch? Ich merke, ich werde älter. Meine sind junge, Erwachsene, Kinder, kennen die das noch? Für das musst du blühen, das ist eine Androhung. Natürlich, mit dem meint man nicht, ich stich dich runter. Sondern, hey, für das zahlst du. Für das musst du zahlen, für das musst du anstehen. Also Blut spielt eine grosse Rolle. Das heisst, im Blut ist das Leben. Darum soll man auch kein Blut konsumieren. Und dass die allermeisten stellvertretenden Sühnopfer im 3. Mose haben mit Blut zu tun. Diese Sachen sind ganz wichtig. Wir sind bei der Gerechtigkeit Gottes. Und das, was ich als Nächstes sage, das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Ich bin überzeugt, dass Gott bezüglich Ungerechtigkeit und Sünde heute noch genau gleich denkt. Und das ist etwas, was ich schon mehr gesagt habe. Und das ist etwas, was ihr euch vielleicht auch noch in der Cafeteria darüber unterhalten könnt. Denkt Gott noch genau gleich? Seine Art von Gerechtigkeit, ist die noch genau gleich? Gilt das vor ihm noch genau gleich? Nehmen wir nochmal die ältere Geschichte. Wenn ich meine Eltern schlage, was ja scheinbar vorkommt, sie verfluchen auch. Denkt noch Gott noch genau gleich? Um hier Gerechtigkeit herzustellen, muss jemand sterben. Die Frage ist, was wäre die Alternative? Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, Gott selber hat gefunden, das ist too much. Gott selber hat gefunden, das ist wie bei dem ersten Kind, da bist du total streng. Oder bei dem zweiten, dritten Kind wirst du immer gnädiger. Oder sagen, das war eine schlechte Idee gewesen. Nein, ich muss das unbedingt ändern. Oder kann es wirklich sein, dass Gott den Wert von solchen Sachen noch genau gleich sieht? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Aber wenn wir das versuchen, auszunegieren oder auszunivellieren, dass wir nicht auf einem guten Weg sind. Also er hat seine Ordnungen nicht aufgehoben. Er hat seine Ordnungen nicht aufgehoben. Und Jesus nimmt das selber auch auf, in Matthäus 5, 18, wo er sagt, hey, ich versichere euch. Das heisst so, hey, auf das könnt ihr euch verlassen. Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Und erst jetzt, das war jetzt wahrscheinlich eine unangenehme Botschaft, macht überhaupt nichts. Wir sind sowieso immer auf der Weichspülerseite ein bisschen. Redet lieber über das Erbarmen und Gnade. Aber wie man noch gesagt, das Erbarmen und Gnade, ich glaube nicht, dass das richtig greifen kann, wenn wir die Gerechtigkeit von Gott nicht verstanden haben. Für was brauchst denn du Erbarmen? Für was brauche ich denn Gnade? Okay. Ich habe schlecht gedacht über den anderen. Okay, ich habe aus dem Kassel etwas rausgenommen. Ja, anyway. Wir haben gehört, das ganze Gesetz muss erfüllt werden und dass Schuld nur vergeben wird, wenn Blut fließt. Und Jesus hat beides erfüllt. Das ist Erbarmen. Nicht, dass Gott eine Wischiwaschi-Gerechtigkeit hat. Da ist eine Schärfe drin. Und dann kommt das Erbarmen rein mit dem Jesus. Wo wir Botschaften ohne Ende schon gehört haben mit dem Kreuz und die ganzen Geschichten und so, und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Jesus hat beides erfüllt. Er war ohne Sünde gewesen. Und sein Blut ist geflossen. Für uns. Das ist Erbarmen Gottes. Und das ist das grosse Finale. Das ist das grosse Finale von der Gerechtigkeit Gottes. Und der Paulus nimmt das im Römer auf und sagt, jetzt, das war dann vor 2000 Jahren, jetzt hat Gott eingegriffen und uns zeigt, wie seine Gerechtigkeit, sagen wir mal, schlussendlich aussieht. Das heisst, wie wir unabhängig vom Gesetz vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift, also Tora und Propheten. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus glaubt. Und nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Und um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz von uns verbluten lassen. Und das erkennen wir im Glauben. Und dort zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Im Moment reden wir noch darüber, dass du öffentliche Orte eventuell nur noch besuchen kannst mit einem Zertifikat, gell? Du kommst nur noch rein mit einem Zertifikat, Member only. Und genau so können wir auch nur Zugang ins Heiligtum über und in die Gegenwart von Gott, nur durch das Blut von Jesus. Also, um den Bogen noch mal zu spannen. Ich habe gesagt, hey, wir können das Erbarmen von Gott nur wirklich greifen, wenn wir auch den Schrecken von der Sünde akzeptieren und Gottes Gerechtigkeit in ihnen. Das macht Gottes Erbarmen gross. Und soll schlussendlich in einen lebendigen Dienst hineinfliessen. Das ist die Linie. Verstehst du? Gottes Gerechtigkeit, sein Erbarmen über den Menschen und dass das uns motiviert, dass das uns freisetzt, dass es uns ein tiefes Anliegen ist, sagt Jesus, ich will, dass mein Leben ein lebendiges Opfer ist. Wir nehmen noch ein Abendmahl. Und ich möchte das noch mal kurz ansprechen, vielleicht nachher in der Cafeteria oder wo wir auch immer noch im Gottesdienst noch zusammenstehen. Vielleicht reden wir kurz über das reden. Das, was der Josef gesagt hat, dass Gott noch genau gleich über die Sachen denkt. Findest du, das stimmt? Oder findest du, nein, das glaube ich nicht. Und wenn du es nicht glaubst oder wenn du glaubst, musst du es begründen aufgrund der Bibel. Und wenn ihr da zum Beispiel gute Vers findet, dann bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das auch erzählt. Gut. Vater im Himmel, und ich danke dir für diese Barmen. Ich danke dir, dass du einen völlig anderen Weg, einen Weg, der zum Leben führt, aufgetan hast durch Jesus. Ich danke dir, dass wir nicht mehr vor dir so gerichtet werden, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir zu unseren Sachen stehen, dann heisst, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergisst und sie uns nicht mehr nachreibst. Was für ein riesiges Geschenk. Amen. Kannst du uns heiden? Ich muss heiden, kann ich helfen.
Ja. Ich bin auch immer in der Nähe. Ich bin so, dass ich auch hier bin. Ich bin auch hier.